Willkommen bei Bellen, Bocken, Beißen, dem tierärztlichen Podcast rund um die Themen Bewegungsapparat, Schmerzfreiheit und Verhaltensmedizin. Mein Name ist Lisa Leutert, ich bin Tierärztin und seit 15 Jahren in eigener Tierarztpraxis selbstständig in der Schweiz mit den Schwerpunkten Chiropraktik, Akupunktur, Schmerzbehandlung und Verhaltensmedizin. In diesem Podcast geht es darum, Tiere besser zu verstehen und sie durch passende Bewegung, Ernährung und Beschäftigung körperlich und geistig fit zu halten, damit Wohlbefinden nicht dem Zufall überlassen ist. In der heutigen Folge geht es nochmal um das Thema equines Asthma, also Atemwegsprobleme beim Pferd, mit der wunderbaren Katja Görz. Dies ist der zweite Teil. Solltet ihr den ersten Teil verpasst haben, rate ich euch dazu, die erste Folge zuerst zu hören, weil da geht es nämlich schon mal darum, was ist überhaupt equines Asthma und wie kann man das diagnostizieren und was kann man als Besitzer auch schon an Maßnahmen machen, dass man sein Pferd beobachtet und etwas einschätzen kann. Und wir fahren hier heute weiter. Ich habe in der ersten Folge schon Katja vorgestellt. Sie ist Tierärztin aus Unterfranken. Da könnt ihr nochmal genau reinhören. Und ich wollte mal auch noch erzählen, woher ich Katja kenne. Wir haben uns im Jahr 2013 kennengelernt, als ich meine Akupunkturausbildung gemacht habe. Und Katja hatte sie dort schon und war bei der GERVAS, also bei der deutschen Untereinheit sozusagen von den Veterinärakupunkteuren für Tierärzte. Und da bin ich erstmal sozusagen auf sie gestoßen. Und wir hatten beide schon die Chiropraktik-Ausbildung gemacht an zwei verschiedenen Orten und ein bisschen vorher schon, aber auch da eigentlich Berührungspunkte. Und ja, wie das immer so ist, man trifft sich als Kollegen immer wieder auf Fortbildungen oder tauscht sich zwischendurch aus. Oder wir haben auch immer mal Fälle, wo wir das Gefühl hatten, hey, da bist du doch gerade Expertin, gib doch mal gerne deinen Senf dazu. Und ja, wenn wir auf Weiterbildung fahren. Ich liebe das ja sehr. Das hätte ich niemals gedacht, als ich zur Schule gegangen bin, dass lebenslanges Lernen und sich Fortbilden so viel Spaß macht und empfinde das immer als große Klassenfahrt. Und letztes Jahr hat mich Katja kontaktiert und gesagt, du, in der Schweiz, in Bern, da gibt es eine richtig gute Fortbildung, da würde ich gerne hingehen und darf ich dich vorher besuchen, vielleicht noch ein bisschen in deine Praxis reinschnuppern und sollen wir da nicht zusammen hinfahren? Also haben wir das natürlich gemacht. Katja ist zu mir gekommen, hat mich besucht. Wir sind einen Tag zusammen auf Pferdetour gegangen. Und ich finde es super lustig, wenn ich im Nachhinein noch dran denke. Wir hatten einen wirklich coolen Tag und da treffen zwei verschiedene Systeme aufeinander. Katja ist total gut organisiert, strukturiert, top vorbereitet. Ja, und dann komme ich, ne? Also wenn ich Life-Coach wäre, dann würde ich sagen, wie packt man möglichst viel Leben in die Tage? Das ist nicht immer ganz so gut vorbereitet und strukturiert, aber ich finde, der Output ist immer gut. Also ich lebe sehr intensiv und viel. Das ist positiv ausgedrückt. Manchmal wird es natürlich am Ende chaotisch, aber meistens lustig. Und Katja kam und ich dachte wirklich, oh Gott, ich glaube, da habe ich jetzt ein bisschen zu viel zugemutet. Wir hatten einen Praxistag und wir sind noch nach Hause und haben gepackt. Und ich glaube, wir waren um 8 Uhr noch bei mir zu Hause. Und dann sind wir mal losgefahren. Mein Pferd aufgeladen, weil die musste natürlich auch mit zur Weiterbildung. Das ist nur so 1,5 Stunden von hier entfernt. Das war im NPZ, also im Nationalen Pferdezentrum der Schweiz. Das ist in Bern. Und ich habe ja auch in Bern studiert. Ich kannte das von der Studentenreiterei. Ich wusste, da gibt es einen Vielseitigkeitsplatz und eine Galoppbahn. Also mussten Hund und Pferd mit. Ich weiß gar nicht, wann haben wir aufgeladen? Um 9 Uhr und sind losgefahren und waren um 11 Uhr in diesem NPZ. Und dann war da mal Schicht im Schacht, da war alles zu.
Alles schottendicht, wie man in Norddeutschland sagt.
Genau, und ja, da dachte ich kurz, ich nehme mir ganz fest vor, auch ein gut strukturierter, organisierter und besser vorbereiteter Mensch zu werden. Kleiner Spoiler, es ging am Ende natürlich so gut aus, dass ich genau so bleibe. Ich falle nicht tief genug auf die Schnauze mit diesem Verhalten. Und es war ein wundervolles Wochenende. Es war wirklich wie Klassenfahrt. Es war grandios. Es war ganz toller fachlicher, kollegialer Austausch. Und es war einfach wunderschön. Und das war das Gefühl, was ich mit heimgenommen habe. Aber es hat immerhin diese Anekdote ergeben. Also wir standen um 11 dort. Wir sind rumgelaufen. Kein Tor war offen. Und ja, da standen wir jetzt mit Hund und Pferd. Hund war jetzt nicht so ein Problem. Da kann er auch mit dem Auto schlafen. Katja hatte ein Hotelzimmer, ich wollte im Dachzelt schlafen, aber Pferd auf dem Anhänger für eine Nacht geht nicht. Ich hatte schon so Plan B, C und D im Kopf. Ich dachte, ah ja, zur Not im Tierspital ist schon immer jemand. Und ich habe eine wunderbare Kollegin in der Nähe von Bern. Vielleicht kriegt die noch nachts aus dem Bett geklingelt. Und zur Not gehe ich auf irgendeine Wiese. Also ich dachte, irgendwas kriegen wir schon hin. Und dann war die Lösung aber doch viel einfacher. Es gab ein Türchen, was noch offen war. Also so ein Menschentor. Und dann sind wir da mit Pferd und Hund durchgelatscht und konnten aufs Gelände uns Pferd einstallen. Und ja, auch wieder ein Hoch da auf mein Pferd, was einfach an einem fremden Ort im Stockdüsteren überall hin hinterherlatscht. Und ja, ich hoffe, deine Nacht war nicht zu schlaflos. Aber es war auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Das war jetzt ein sehr langes Intro. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass du da bist. Und danke, dass du dich noch auf Projekte mit mir einlassen kannst, nachdem du meine Herangehensweise kennst. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne und vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Das ist auf jeden Fall, sind das dann die Wochenenden, die man lange in Erinnerung behält, nicht so sehr wegen der Fortbildungsinhalte, sondern wegen der Erlebnisse, muss man ehrlicherweise sagen. Also nicht, dass die Fortbildung nicht gut war, aber das war natürlich schon echt wild. Aber am Ende des Tages ist alles gut gegangen und ich glaube, das ist auch ein Learning, dass man so ein bisschen dem Leben vertraut und dem Universum vertraut, dass es die Dinge schon richten wird. Also das ist sicherlich ein ganz wichtiges Thema, genau.
Ja, willkommen in meinem Leben. Am Ende kommt's gut und wenn es noch nicht gut ist, ist noch nicht das Ende. Und ja, also nein, ich denke das immer wieder. Ach, hätte ich mal gescheit am Schreibtisch gesessen, hätte ich es gut vorbereiten können. Nochmal nachfragen, weil die hatten mir schon gesagt, ich kann nach 17 Uhr anreisen. Wahrscheinlich hatten die auch nicht mit 23 Uhr gerechnet. Aber ja, am Ende war es wirklich gut. Die Vorträge waren grandios, das Learning war toll, der Austausch mit den Kollegen fantastisch. Und wie soll ich sagen, das dazwischen auch. Ich habe mir dann oft mein Pferd geschnappt und bin eben auf die Galoppbahn gegangen. Ich habe was für die Lunge getan, Katja. Das solltest du noch begrüßen, wenn wir heute über equines Asthma sprechen.
Jawohl, auf jeden Fall. Also Training ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Ich denke, wir kommen da gleich auch noch dazu, wenn wir Managementoptimierung sprechen bei Pferden mit equinem Asthma.
Genau. Also ich würde sagen, wir steigen da doch gerade ein. Wir hatten schon Diagnostik auch besprochen und ich würde gern Therapie mit all ihren Facetten, also eben wo auch Management, Haltungsoptimierung und so weiter dazuhören. Erzähl doch mal, wo du da jeweils als erstes anfängst.
Genau, also was ganz klar ist, und das ist auch wissenschaftlich absolut belegt, also wir sagen dazu, das hat eben eine sehr hohe Evidenz, ist, dass diese Pferde unbedingt haltungsoptimiert werden müssen. Das ist wirklich, ich sage jetzt mal, wenn man es wirklich, wirklich gut machen kann und gut regeln kann, ist das 90% der Miete, wie wir so schön sagen. Also ein Pferd, was eine Atemwegserkrankung hat, muss eben staubfrei gefüttert werden. Das heißt, das Heu muss nass oder bedampft gefüttert werden. Beim Bedampfen ist eben da noch der Vorteil, dass durch die Hitzeentwicklung Keime und Sporen abgetötet werden. Eine Alternative dazu ist Anwächsilage, also manche sagen auch Heulage dazu. Idealerweise in kleinen Ballen, also sowohl das Heu als auch die Silage ist immer dann, wir sagen mikrobiell, also von der Keimbelastung her am besten, je kleiner sie gepresst ist. Also wir kennen das, glaube ich, früher aus unserer Kindheit noch, Lisa. Wir hatten eigentlich nur Kleinballen früher. Das heißt, sind die, die man so kennt, wo man sich draufhocken kann, die dann ums Lagerfeuer gestapelt werden. Heute sieht man ja überwiegend diese großen Rundballen oder diese Quaderballen auf den Feldern, die eben, weiß ich nicht, 2 Meter Kantenlänge oder 1,5 Meter Durchmesser haben. Das birgt eben die Gefahr, dass da doch Prozesse, also dass es nicht richtig trocken ist oder dass sich da einfach mehr Staubpartikel und Reizstoffe drin befinden.
Ich weiß noch, wie schwer so ein Heuballen ist. Das kann ich ganz genau sagen. Und hier in der Schweiz ist das übrigens ein bisschen anders. Also ganz oft wird das Heu hier lose geerntet vom Feld und es wird nicht unbedingt immer auf dem Feld gepresst. Und weil hier viele Höfe am Hang liegen, fahren die quasi mit den Heuwagen das Heu lose auf den Heustock, sagt man hier. Und das wird dort lose gelagert und ganz oft nochmal belüftet. Und manchmal auch nochmal durch eine Entstaubungsmaschine geschickt. Und ich war kürzlich noch bei Kunden, die haben mittlerweile sogar eine Heizung und belüften quasi nochmal mit dieser beheizten Luft. Und ich kenne dann auch Heuhändler, die dann das Heu eben lange so lagern und erst vor dem Verkauf beispielsweise in kleinen Ballen pressen. Und da gibt es auch manchmal wirklich den Fall, dass man
Ja, also das Stallheu füttert und dann kauft man solche kleinen Ballen und das Pferd ist nach 48 Stunden nahezu symptomfrei, ne? Also da sieht man
Ja.
wirklich mal, was für Auswirkungen Heu haben kann. Und man muss aber dazu sagen, die Herausforderungen, ein sehr gutes Heu zu produzieren, sind in den letzten Jahren nicht kleiner geworden mit verschiedenen Wettereskapaden. Also vor 2 Jahren hatten wir ganz, ganz schlechtes Heu. Ich würde mal sagen, so allgemein im deutschsprachigen Raum, natürlich immer so ein bisschen gebietsabhängig. Und das hat man auch deutlich in den Ställen gespürt, ne?
Ja, absolut. Also das ist wirklich, und dieses unter Dach getrocknete Heu, beziehungsweise eben lose auf der Wiese getrocknet, ist sicherlich von der Qualität her absolut toll. Ich meine, wer hier Alpenheu kauft und hertransportieren lässt, der weiß einfach, was es kostet. Aber das ist genau das, was du sagst. Ein wirklich sehr, sehr gut produziertes Heu und hat eben auch seinen Preis. Aber es ist es wert, meiner Meinung nach, weil die Pferde wirklich so schnell so viel besser werden von der Symptomatik her. Jetzt kann man das ja gerade, wenn man irgendwo als Einsteller ist, vielleicht auch gar nicht so leisten, außer man hat die Möglichkeit, sich trotzdem selber mit Raufutter zu versorgen. Ich habe schon Pferde gehabt, wenn die ganz schlecht beieinander waren von der Lunge her, die dann wirklich auch keine Heulage, also in Plane verpacktes Anwägsilage bekommen haben, sondern wo es dann wirklich nur noch über Heukopfsfütterung ging. Die dann also wirklich trockene oder eingeweichte Heukops, je nachdem, wie man die eben verfüttern konnte. Wenn man sie einweicht, vermindert man eben das Risiko einer Schlundverstopfung. Aber wenn man sich das vorstellt, wenn man 1,5 Kilo Raufutter pro 100 Kilogramm Körpergewicht pro Pferd pro Tag rechnet, dann ist man eben am Tag schon mal bei 6, 7,5 Kilo Graskops, die so ein Pferd oder Heukops, die so ein Pferd dann fressen muss. Das ist natürlich auch eine Riesenmenge.
Ja.
Aber manchmal geht es tatsächlich nicht anders, wenn die Symptomatik so deutlich ist und man eben kein anderes Raufutter von bester mikrobieller und staubfreier Qualität bekommen kann.
Also, halten wir fest, seit erst natürlich gutes Heu. Man kann an vielem sparen, aber niemals am Heu. Und das sagte ich aber eben so leicht, weil auch, also die Landwirte, die sich einen wahnsinnigen Kopf gemacht haben vor 2 Jahren, da war es wirklich ein Krimi zu entscheiden, das Gras ist gekippt, nimmt man das jetzt, lässt man es noch stehen, wann holt man es? Und ja, trotz großer Bemühungen war es nicht immer möglich, eben so eine sehr gute Qualität zu liefern. Dann hast du schon das Bedampfen angesprochen, was man mittlerweile viel sieht, oder eben das Wässern. Also man kann ja zum einen mit dem Wasserschlauch drüber gehen, sage ich jetzt mal so ganz platt. Und das andere wäre, das wirklich zu wässern, also das Heu wirklich komplett ins Wasser zu legen. Erklär doch mal Vor- und Nachteile, Tücken. Was geht nicht und was sollten wir beachten?
Ja, also mit dem Schlauchwässern, das ist in der Regel so, dass das nicht ausreichend ist. Also da kriegt man einfach nicht alle Partikel so weit rausgewaschen, wie man das müsste für einen Asthmatiker. Beim Tunken ist halt das Problem, dass man je nachdem, wie lange das Heu, also es sollte dann wirklich auch komplett getunkt werden. Also ich kann mich daran erinnern, wir hatten im alten Stall für die kleinen Ballen tatsächlich so eine Zinkwanne, wo der Ballen komplett versenkt wurde und auch dann von oben beschwert wurde und dann wirklich mindestens eine halbe Stunde da drin liegen lassen wurde, dass der auch durchwässert. Das Problem ist halt, im Sommer kippt dieses Einweichwasser wahnsinnig schnell und dann riecht das richtig jauchig und dann hat man nämlich ein ganz anderes Problem, sondern ich habe mikrobielle Verunreinigungen da drin und Bakterienwachstum, was dann wieder andere Probleme macht, nämlich auf dem Magen-Darm-Bereich schwierig wird. Also das ist wirklich so ein bisschen eine Gratwanderung, das gut hinzukriegen mit dem Wässern. Deswegen ist da das Bedampfen sicherlich die absolut beste oder bessere Option.
Ja, und auch je nachdem, wie lange man das Heu einlegt, also eine Mindestlänge braucht es, aber auch eine maximale Länge, weil man sonst auch Nährstoffe und auch sogar Energie rauswaschen kann. Bei manchen Pferden vielleicht eher ein Vorteil, bei manchen eher ein Nachteil. Genau, die Hygiene wirklich eine wichtige Rolle spielt und dass das Heu ja dann auch bei Zeiten gefressen werden sollte. Und halt auch, gerade wenn man Einsteller ist, nicht immer ganz einfach, das sage ich mal, von einem Stall zu erwarten, dass das in dieser Form oder ja für alle Pferde umgesetzt werden kann. Ist auch nicht immer leicht mit der Bedampfung, aber ja, wir sprechen einfach mal, wir sagen jetzt mal, wie der Wunsch wäre, ne, was man umsetzen sollte. Was sagst du denn zu Böden? Da gibt es ja auch, früher haben wir viel Stroh gesehen, mittlerweile auch viel verschiedene Materialien. In der Schweiz gibt es auch sehr, sehr viel Waldboden. Ich weiß nicht, wie viel man das in Deutschland mittlerweile sieht. Und das kann man ja zum Teil bei der Boxenhaltung gegen Aufpreis auch ändern lassen, aber in vielen Systemen oder gerade wenn es ein Offenstall, eine Gruppenhaltung ist, nicht. Kannst du da generelle Empfehlungen geben, was du da gerne sehen würdest? Was sind No-Gos oder was kann man vielleicht auch als Pferdebesitzer dort machen? Oder was würdest
du? Ja, genau. Also eine staubfreie Einstreu wird auch von den Leitlinien eben entsprechend oder vom Konsensus-Statement sagen wir dazu. Also das sind die Empfehlungen der Spezialisten, der Lungenspezialisten entsprechend empfohlen. Also da kommen zum Beispiel eben Sägespäne in Frage oder auch Leinstroh. Es gibt auch dieses Miscanthus, kennen einige. Boden gibt es bei uns, je nachdem, in welcher Gegend man ist auch, oder diese Komposterde eben. Das ist immer abhängig davon, was im eigenen Stall möglich ist und wie viel Aufwand man auch treiben möchte. Also diese Waldbodengeschichte ist, glaube ich, von den Pferden wird die super gut akzeptiert. Die liegen da auch wahnsinnig gerne drin. Aber ich glaube, man muss da eben auch ein bisschen Arbeit reinstecken, weil man das ja doch gelegentlich auflockern muss, damit es eben nicht komplett wie Beton wird, sage ich jetzt mal, vom Boden her. Aber das sind Möglichkeiten, die man hat. Was ich aber viel wichtiger zum Teil finde, ist zu wissen, wenn ich ein Pferd habe, was eine Box hat, in die ich eine staubfreie Einstreu reinmache und rechts und links stehen die auf Stroh, dann habe ich ein Problem. Ja, also wenn die Boxenwand zu ist, dann geht's noch. Aber wenn die Boxenwand unten durchlässig ist oder so, dann habe ich natürlich durch die Boxennachbarn wieder eine Staubbelastung. Und ähnliches gilt, wenn die Pferde zum Beispiel im Stall sind, wenn die Stallarbeit gemacht wird. Und wenn dann da mit Heu und Stroh hantiert wird und es wird aufgeschüttelt und wir haben diese wunderbaren Staubwolken, die sich auf der Stallgasse verteilen oder auch beim Fegen. Also bei uns im alten Stall zum Beispiel war es absolut üblich, dass jemand mit einer Gießkanne vorher durchgegangen ist und die Stallgasse nass gemacht hat vor dem Fegen, damit eben da kein Staub aufgewirbelt wurde.
Und das oder im Idealfall wird nur gefegt, wenn keine Pferde im Stall sind.
Stall, genau, also das ist das Ideal, ist eben kein Pferd im Stall, wenn Stallarbeit gemacht wird. Das ist das, was wünschenswert ist, sozusagen. Ja.
Genau, das ist manchmal vom Management leider nicht umsetzbar. Genau, das mit der Gießkanne macht nicht ein schöneres Fegen. In der Schweiz sagt man übrigens zum Fegen wischen. Und ich dachte das erste halbe Jahr, hey, okay, die Schweizer, die sind super gründlich und die Ställe sind wirklich echt auch sauber und die wird tendenziell öfter am Tag gemistet. Aber als sie mir dann sagten, ob ich nach dem Reiten noch wischen könnte, dachte ich so, ja, ich finde es tatsächlich. Also mittlerweile wische ich hier auch, aber nicht feucht auf, sondern auch mit dem Besen, genau. Und eigentlich mache ich das wirklich gerne, wenn die Pferde weg sind. Natürlich muss man immer was zusammennehmen, wenn man sein Pferd geputzt hat, aber wirklich gründliches Fegen mache ich immer, wenn alle Pferde weg sind. Wir haben aber auch unseren Putzplatz nicht am Stall direkt sozusagen oder da, wir haben ja die Pferde zusammenstehen. Und das wäre aber schon mal was man ganz wichtig zu beachten hat, dass man nicht aus einer übertriebenem Hygiene- oder Reinlichkeitsbewusstsein ständig den Staub aufwirbelt vor den Pferdenasen. Ne?
Genau, genau.
Ja. Ansonsten Haltungsoptimierung, hast du noch Tipps?
Naja, also es ist natürlich ideal, wenn die Pferde ständig Zugang zu Frischluft haben. Also Offenstall, Auslauf und Weidegang sind da die Stichworte. Und das ist eben eigentlich wirklich die Idealanforderung, die man für solche Pferde hat, dass die einen ständigen Zugang zu Frischluft haben und man sie halt eben im Idealfall auch aussperren kann, sozusagen während der Zeit der Stallarbeiten.
Und was man vielleicht auch denken sollte, ein Pferd, was zum Beispiel permanenten Zugang hat zu einem Paddock oder zu einer Weide, zeigt auch viel Erkundungsverhalten, läuft langsam und hat die Nase tief.
Ganz das macht ja auch. Genau.
Genau, also ja, potenziell auch im Staub, aber grundsätzlich auch, wenn man wieder an diesen Abtransport denkt, ist das ja auch dann eine gute physiologische Haltung, ne? Also Körperposition.
Und das gilt zum Beispiel auch fürs Füttern. Also ich empfehle eigentlich immer, dass die Pferde vom Boden gefüttert werden und nicht erhöht, weil das die natürliche Fresshaltung ist. Die Zahnspezialisten werden es mir danken, dass ich das jetzt gesagt habe, weil nämlich das Pferd, wenn es am Boden frisst, auch den Kiefer in der physiologischen, also in der gesunden Position hat und sich dann weniger Gebissanomalien bilden. Aber was entscheidend ist für mich ist da, und das empfehle ich auch den Kunden immer, die Asthmatiker haben, sie sollen das Pferd nach dem Bewegen, und zwar unmittelbar nach dem Bewegen, etwas vom Boden fressen lassen. Und ich sage auch immer, sie sollen gar nicht so lange Schritt reiten, wenn sie fertig sind mit der Arbeit, sondern eher so ein bisschen locker abtraben mit Zügel lang und so und dann wirklich absteigen, Trense runter, Halfter drauf und entweder ein bisschen grasen lassen, wenn die Jahreszeit es zulässt, oder eben ein Schüsselchen mit ein bisschen Kraftfutter, Müsli, eben kein Heu, sondern wirklich ein, oder Karotten gehen auch, dass das Pferd einmal die Nase für 5 Minuten ungefähr runternimmt, weil der Schleim, der sich während der Arbeit gelöst hat, dann wirklich ablaufen kann und nicht zurückläuft ins Bronchialsystem, sondern wirklich rauskommt und eben, ja, alles raus, was keine Miete zahlt, sozusagen.
Gut, also ich hab super Heu gekauft. Ich habe über Einstreu mir Gedanken gemacht, beziehungsweise optimiert. Mein Pferd kann rausgehen und ich habe immer noch Probleme. Inhaliere ich dann?
Ja, das kannst du machen. Das ist eine Möglichkeit. Also wenn wir über die grundsätzliche Therapie reden, ist das Inhalieren sicherlich eine wichtige Säule. Normalerweise fängt man immer an, mit 0,9%iger Kochsalzlösung zu inhalieren. Wichtig ist dabei, und das ist wirklich entscheidend, vor allem dann, wenn man auch anfängt, Medikamente zu inhalieren. Wir sprechen, wenn wir von Inhalieren sprechen, eigentlich, wenn man es spezifischer fast von einer Aerosoltherapie. Das heißt, wir inhalieren ganz fein verteilte, flüssige oder bei manchen Medikamenten auch feste Schwebeteilchen über die Atemwege. Das kann mit einem Ultraschallvernebler, ich glaube, das ist das, was heutzutage die meisten Einzelpferdebesitzer haben, wenn sie einen haben, oder einen Dampfvernebler, wie er eben in Sohlekammern verwendet wird. Und ganz, ganz wichtig dabei ist, dass die Partikelgröße, die dieser Vernebler oder dieses Inhalationsgerät produzieren, genügend klein ist. Wenn diese Partikel zu groß bleiben, also Tröpfchen sozusagen, dann werden die in den oberen Atemwegen abgelagert und kommen gar nicht dahin, wo sie ihre Wirkung machen sollen, nämlich in die tiefen Atemwege und die Alveolen. Und damit sie in die Alveolen reinkommen können, muss der Inhalator eine Partikelgröße von 0,5 bis 5 Mikrometer vernebeln können. Vielleicht so als für die, die sich einen Inhalator kaufen möchten, damit die wissen, wie klein das Ding vernebeln muss sozusagen.
Gretchenfrage, vor oder nach der Bewegung?
Das ist so ein bisschen, ja, Gretchenfrage, genau. Wir sagen im Englischen immer so schön, it depends. Also es kommt drauf an. Wenn man Zeit hat, vor und nach der Bewegung zu inhalieren, würde ich tendenziell vor der Bewegung Kochsalzlösung oder es gibt die Möglichkeit Sohle oder dieses sogenannte, ich sage jetzt mal ausnahmsweise einen Markennamen, Bitop oder Ectoin zu inhalieren. Das ist so ein Zellschutzlösung, die legt sich um die Zelle rum und hilft den Atemwegen, sich selbst zu reinigen. Und ich mag das schon sehr gerne, deswegen habe ich es jetzt einfach mal so gesagt. Und nach der Bewegung sagt man eigentlich, sollte man Medikamente inhalieren. Der Hintergrund ist der, dass man sagt, nach der Bewegung ist weniger Schleim in den Atemwegen und die Medikamente, die man inhaliert, können auch an die Zelle und an die Rezeptoren wirklich andocken. Wenn natürlich das Pferd grundsätzlich so in Anführungsstrichen schlecht von seinem Zustand her ist, dass man eigentlich gar nicht bewegen kann, ohne was vorher inhaliert zu haben, dann macht es durchaus auch Sinn, mal zu testen, ob es besser ist, wenn man die Medikamente vor der Bewegung inhaliert.
Ja, da kommt es auch noch darauf an, welche Medikamente man verwendet, ne? Also zum Beispiel, wenn man diesen Bronchospasmus hat, also dass man diesen Krampf sozusagen hat von den Lungenalveolen, dass man dann wirklich versucht, den zu lösen, dagegen was gibt. Zum Beispiel Cortison als erstes macht nicht so viel Sinn. Also wenn dieser Krampf dort ist, kommt das nicht immer dorthin. Das heißt, also da hat man eher die Reihenfolge, erstmal diesen Krampf zu lösen sozusagen, also spasmolytisch zu arbeiten und dann als Folge dann erst Cortison zu geben beispielsweise. Es gibt verschiedene Medikamente, was mega, mega wichtig ist. Man sollte diese nicht in diesen, also man gibt ja noch Kochsalzlösung zu dem Medikament dazu und sollte die einzelnen Medikamente nicht mischen. Also im Idealfall Kochsalzlösung mit dem Medikament in einem Becherchen vermischen und dann in diesen Dampfvernebler das Ganze vernebeln und dann das Ganze wieder spülen, nochmal Kochsalzlösung und dann erst den nächsten Wirkstoff. Ich habe mal mit einem Hersteller gesprochen und die haben gesagt, also im Idealfall hätte man sogar pro Medikament eine eigene Vernebelungseinheit. Ich weiß nicht, das halte ich für recht unrealistisch in der Praxis, aber das war die Empfehlung dort. Was ich auf keinen Fall empfehlen würde, ist, alle Wirkstoffe zusammenmixen und in einem durchjagen. Also in einer Session ja, aber nacheinander gegeben.
Also ich mache das tatsächlich zum Teil unterschiedlich. Ich lasse die zum Teil auch zusammen inhalieren. Das kommt aber sehr auf das Medikament an. Da muss man tatsächlich so ein bisschen drauf aufpassen. Es gibt inzwischen, also die Medikamente, die von denen wir jetzt hier sprechen, sind ja alle aus der Humanmedizin. Sprich, wir müssen die alle umwidmen. Also da geht es um arzneimittelrechtliche Dinge, über die wir jetzt sprechen. Und es gibt ein gutes Kombinationsmedikament oder mehrere, aber es gibt ein sehr, sehr gutes Kombinationsmedikament aus der Humanmedizin. Das ist so ein Pulverinhalator eigentlich. Da gibt es für die meisten Inhalationsmasken so Aufsätze, so Adapter, die man dazu bekommt oder die zum Teil schon dabei sind. Und da ist das Cortison kombiniert mit einem sehr, sehr guten Erweiterer. Das heißt, da kann man definitiv zusammen inhalieren. Was ganz wichtig ist, ist, wenn zu viel Schleim in den Atemwegen ist, dann werden die Wirkstoffe nicht ankommen an den Zellen, an denen sie wirken sollen. Und dann ist oft die Wirkung nicht ausreichend. Inhalativ ist immer, finde ich, die bessere Variante, weil es natürlich viel, viel weniger Nebenwirkungspotenzial hat im Körper. Das ist insbesondere wichtig bei den Cortisongaben, weil wir ja wissen, dass Cortison beim Pferd unter Umständen Risiken birgt, zum Beispiel für Hufrehe-Erkrankungen. Man weiß zwar, dass das fürs Pferd zugelassene Prednisolon ist, das in der Gar, also wenn man es so dosiert und nur so lange gibt, wie es für die Asthmatiker empfohlen ist, gibt es, soweit ich weiß, keine Berichte über Hufrehe-Entwicklung, aber man muss sich da eben streng an das Dosierschema halten. Also inhalativ ist sicherlich immer der sicherere Weg. Und dann haben wir eben schon gesagt, vielleicht sprechen wir noch mal kurz über die Medikamentenklassen. Also einmal die Bronchospasmolytika, da gibt es verschiedene Wirkstoffe, die da eingesetzt werden. Das sind die Bronchien wieder weitstellen. Dann die sogenannten Sekretolytika, das sind die Schleimlöser. Und eben die Entzündungshemmer, und da ist eben vor allem das Cortison als Glukokortikoid zu nennen. Wichtig ist noch bei den Bronchospasmolytika, dass die Rezeptoren da eine Abstumpfung, wenn man das ganz platt sagen will, erfahren. Das heißt, die darf man alleine, kann man die nur 10 bis 14 Tage geben, weil danach einfach die Rezeptoren nicht mehr auf die Medikamente ansprechen. Wenn man das mit einem Cortison kombiniert, geht es auch länger. Also das Cortison führt auch dazu, dass das Bronchospasmolytikum, also der Bronchenerweiterer, sozusagen länger wirkt. Ich würde gerne noch was zur Sohle sagen. Da gibt es immer mal wieder Kunden, die auch fragen, wie hoch darf man Sohle dosieren? Also es gibt Empfehlungen, die von 2,5 bis 10% reichen. Ich bin da sehr vorsichtig mit bei einem Asthmatiker, weil viele Asthmatiker alleine schon auf die hohe Salzkonzentration in dem Inhalat mit einer Verengung der Bronchien reagieren können. Also für die ist diese Konzentration dann einfach zu hoch. Und es reagiert auch nicht jedes Pferd positiv darauf, wenn es an die Nordsee oder an die Ostsee verbracht wird. Also auch das kann für einen Asthmatiker unter Umständen gefährlich werden, weil die dann in so einen Bronchospasmus, wir sagen dazu Status Asthmaticus, reingehen können.
Und ja, bei der Medikamentendurchmischung, ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass man das mit dem Tierarzt nochmal durchspricht. Es gibt eben Kombinationen, die funktionieren und die nicht so funktionieren. Und man muss auch gucken, wie die Mittel miteinander reagieren oder auch in dem Gerät sozusagen. Und man muss immer ein bisschen abstufen, welches Medikament benötigt das Pferd. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, das ist ja sozusagen eine lokale Therapie. Also wir gehen hier an die Lunge ran und bringen den Wirkstoff genau an das Organ, wo wir ihn haben möchten. Und das ist immer die schonendere Variante. Also gerade auch, wenn wir über das Cortison nochmal sprechen, systemisch. Also wenn wir zum Beispiel Cortisontabletten eingeben würden, wo es auf den ganzen Körper wirkt und eben, wie du schon sagtest, auch ein Hufrehe-Risiko damit auch erhöht ist. Ne? Und bei manchen Pferden vielleicht auch gar nicht in Frage kommt. Also wenn wir an das stark übergewichtige Pony denken, wo wir vielleicht schon eine größere Sorge haben, dass das Hufrehe macht, dass es trotzdem oft gut geht, dass wir inhalieren können. Also Inhalation ist sicher ein ganz wichtiger Teil und wo man viel zu beitragen kann. Und man sieht es auch heute wirklich sehr gehäuft in den Ställen.
Absolut, absolut. Ja. Und es ist auch absolut richtig, was du sagst. Von daher ist es für mich auch ein essentieller Baustein der Therapie.
Ja. Und was würdest du sagen? Also wir hatten das Thema Training. Wir hatten nur angesprochen oder haben schon angesprochen, dass man den Pferden eben ein tiefes Atmen sozusagen auch ja, so ein bisschen konditionieren kann, dass man das nach einer Trainingsbelastung oder nach einem Trab, Galopp sozusagen fast initiieren kann. Was sind sonst noch Aspekte im Training, die wir beachten sollten bei Pferden mit Lungenproblemen?
Also Bewegung ist auf jeden Fall wichtig und notwendig. Und wir hatten ja gerade schon über die Offenstallhaltung oder Auslauf und so gesprochen. Also wenn ich natürlich ein Pferd habe, was sich in seinem Alltag schon bewegen muss, weil es einfach einen Anreiz dazu hat. Also Futter ist woanders als Wasser. Also diese Paddock-Trails sind da sicherlich auch was man ansprechen kann. von der Haltungsform, umso besser oder umso gleichmäßiger und regelmäßiger das Pferd sich bewegen kann, umso besser. Wenn die Pferde noch leistungsfähig sind, finde ich, darf man immer auch versuchen zu traben und vor allem auch zu galoppieren. Man muss einfach wissen, die Lunge des Pferdes wird nur voll belüftet, wenn das Pferd galoppiert. Ansonsten werden die vorderen Lungenlappen eigentlich nicht komplett durchbelüftet, weil eben durch dieses weite Vorgreifen des Vorderbeins nochmal ein Unterdruck im Brustkorb entsteht, der die Lunge eben komplett ausweitet. Aber es gibt natürlich auch Pferde, die einfach von ihrer Atmung her so schlecht erstmal sind, dass sie nur im Schritt oder vielleicht auch mal ganz kurze Strecken im Trab bewegt werden können. Und was ich dazu auch noch sagen kann, vielleicht auch so ein bisschen aus der Chiropraktorsicht, ist, wir sitzen auf der Lunge, wenn wir reiten. Also der Sattel liegt dort, wo die Lunge aufgehängt ist. Wir schnüren, in Anführungsstrichen, das klingt jetzt gemein, aber ich übertreibe es jetzt ein bisschen, wir schnüren den Brustkorb zusammen, wenn wir einen Longiergurt oder den Sattelgurt festziehen. Also bei Pferden, die nicht so gut beieinander sind, bin ich schon auch dafür, die erstmal ohne Reiter zu bewegen und auch dafür zu sorgen, dass kein Sperrriemen in der Trense ist zum Beispiel, damit die eben wirklich auch gut atmen können und gut Luft kriegen rein von den anatomischen Aspekten her.
Ja, der Sperrriemen, den kann man vorne an den Sattel machen, dann kann man frisch, fröhlich galoppieren gehen, da sind viele Probleme auf einmal gelöst, ne?
Ja, Maria Hilfriemen.
Genau, das finde ich wirklich die sinnvollste Verwendung eines Sperrriemens und als Hundehalsband habe ich es auch schon benutzt, als ich mal wieder nicht ganz so organisiert war. Ja, also wirklich, also Pferde, die noch, wie soll ich sagen, also nicht ein Pferd hustet, das wird weggestellt und geschont, aber es gibt natürlich das, dass man ein Pferd antrabt und das wirklich vor sich hin stolpert, krampft, in den Schritt will, einfach keine Luft hat und jeder Mensch, der schon mal Atemnot hatte, weiß um dieses sehr bedrückende, angstauslösende Gefühl. Also das heißt, wir erzwingen das nicht, aber wann immer möglich auf so wenig staubigen Boden, also lieber auch draußen als mal, sag ich mal, in der staubigen Reithalle oder sonst auch gewässerter Boden oder eben je nachdem, was man für eine Qualität dort hat, rausgehen und die Lunge belüften, so wie es das in diesem Zustand sozusagen zulässt. Und Galopp ist nicht ersetzbar, finde ich ganz, ganz wichtig. Also wir können das nicht so gut, wenn wir nur Schritt und Trab machen. Manchmal geht es eben nicht mehr, aber ansonsten wäre das immer anzustreben. Und wenn man selber beispielsweise Angst hat, das Pferd zu galoppieren, sowas gibt es ja auch, dann am besten dafür sorgen, dass jemand anders das Pferd galoppieren geht. Und auch Weiden, wo die Pferde galoppieren können, dürfen und sollen. Also ich kenne das auch, dass die Pferde reingeholt werden, wenn die laufen. Also es gibt natürlich, wenn jetzt die Insektenlast so hoch ist oder die Pferde rennen nur noch irre im Kreis. Aber ansonsten, Pferde sind Lauftiere und die müssen auch mal frei galoppieren können und ihre Lunge benutzen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, und ich finde einfach auch, man muss da manchmal so die Ansprüche zurückschrauben. Also wenn die wirklich in dem Moment, wo die wirklich nicht gut sind von der Atmung, sage ich dann galoppiert sie eine halbe Runde.
Ja.
Also halbe Runde galoppieren, anhalten, durchatmen lassen. Im Moment Schritt reiten, nochmal eine halbe Runde galoppieren. Also es ist ja immer alles, deswegen dieses Intervalltraining, es ist ja immer alles eine Frage der Dosierung.
Mhm. Und es macht ja auch immer nochmal ein anderes Bewegungsmuster. Also ob du nur Schritt, Trab hast und es öffnet auch nochmal den ganzen Bewegungsapparat und auch den Brustkorb anders, wenn wir auch Schrittgalopp oder Trabgalopp dazu nehmen, also dass wir wirklich da diesen Anreiz immer setzen, wieder zum Freimachen und zum Bewegen.
Ja, absolut.
Ja.
Absolut.
Wir haben Therapie angeschnitten, eben mit Inhalation, aber schon vorher mit Haltungsmanagement-Training. Jetzt kommen wir gleich auf deine Spezialmaßnahmen sozusagen. Ich fürchte, das benötigt fast eine eigene Folge, weil ich glaube, da kannst du am meisten nochmal ausholen und berichten und was man da, ja, auch Methoden, die nicht immer allen bewusst sind. Hast gerade noch was hinzuzufügen zu den Themen, die wir gerade angeschnitten haben?
Ich überlege gerade nochmal und gehe gerade nochmal in mich. Jetzt aktuell fällt mir, glaube ich, nichts mehr ein. Ich hoffe, also wir entbehren ja auch dem Anspruch auf komplette Vollständigkeit, muss man ehrlicherweise sagen, aber ich würde dann tatsächlich beim nächsten Mal einfach auf die Themen, ja, manuelle Therapie, Akupunktur und Kräuter eingehen wollen, denke ich.
Also, wir haben in dieser Folge gesprochen, was man an Management und Haltung optimieren kann, wie man sein Pferd im Training unterstützen kann und wie Inhalation Sinn macht. Und dann werden wir in der dritten Folge noch darüber sprechen, was gibt es für komplementärmedizinische Möglichkeiten. Und ich benutze bewusst und gerne das Wort komplementärmedizinisch und nicht alternativ. Es ist keine Alternative. Katja, du und ich, wir sind beides Tierärztin und wir arbeiten eben komplementärmedizinisch. Also wir benutzen auch noch andere Therapieformen ergänzend. Die Schulmedizin, finde ich, kann nicht ohne diese ergänzenden Maßnahmen und diese oder zusätzliche oder weitere Maßnahmen. Es ist ja nicht nur sozusagen ein Add-on, es ist viel, viel mehr. Und es ist halt wirklich, dass man es ganzheitlich anguckt, ne? Also dass man auch guckt, an welchen Stellschrauben kann man gleichzeitig auch drehen und was machen. Und es braucht auch manchmal dieses Gleichzeitige. Also es geht nicht, dass wir sagen, wir machen jetzt mal 4 Wochen hier nur Schulmedizin und dann machen wir 4 Wochen Komplementärmedizin, sondern wir müssen wirklich ganzheitlich denken und das umsetzen und verschiedene Tools nutzen, die uns im Jahr 2026 zur Verfügung stehen, glücklicherweise. Und weder das eine verteufeln noch das andere verherrlichen, sondern einfach die ganze breite Palette nutzen und für den speziellen Fall dann individuell einsetzen können.
Ich bin da hundertprozentig bei dir. Ich mag diesen Begriff ganzheitlich wahnsinnig gerne. Und ganzheitlich bedeutet eben, alle Möglichkeiten, die ich habe, im Sinne des Patienten in Betracht zu ziehen. Ich selber habe gar keine Hausapotheke mehr. Das heißt, alles, was an konventioneller Medikation da sein muss, muss über den Haustierarzt kommen. Aber es ist eben ganz wichtig, dass die meisten Pferde profitieren wirklich am besten, wenn wir die Möglichkeiten aus beiden Welten kombinieren und ausschöpfen. Und das ist häufig das, was dann am Ende des Tages den Therapieerfolg bringt. Und deswegen gibt es eben kein End oder Weder. Das ist das, was manche Kunden kommen mit dem Anspruch zu mir und sagen, wir wollen aber auf keinen Fall Cortison oder wir wollen auf keinen Fall irgendwelche normalen Medikamente. Und dann sage ich, das ist aber nicht im Sinne Ihres Pferdes. Und ich bin an oder wir sind die Anwälte des Pferdes. Wir müssen das tun, was für das Pferd am besten ist.
Ja, und wenn jemand sagt, ich möchte keine Medikamente, sage ich, ja, möchte ich grundsätzlich auch nicht. Aber wenn es nötig ist, dann machen wir das trotzdem. Na, genau,
sieht das aus.
Und das, finde ich, ist so ein super schöner Abschluss für diese Folge. Wir springen dann in die dritte Folge für die komplementär oder ganzheitlichen, zusätzlichen Ergänzungen, wie auch immer wir es nennen wollen. Ich danke dir auch an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich für all dein geteiltes Wissen und freue mich auf die nächste Folge. Vielen herzlichen Dank, liebe Katja.
Sehr gerne, Lisa. Ich freue mich auch. Bis bald.
Bis dann. Tschüss.